Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ja, herzlich willkommen dazu. Bekommt das Landestheater Schleswig-Holstein einen Theaterneubau oder nicht? Darum geht es hier gleich im Gespräch mit der neuen Generalintendantin des Hauses, mit Ute Lemm. Außerdem schauen wir mal, wie es um die MeToo-Debatte im Tanz steht. Es scheint sich was zu ändern im deutschen Theatersystem. Immer öfter übernehmen Frauen Intendantenposten. Gerade startet in Dortmund Julia Wissert ihre erste Spielzeit. In München leitet jetzt Barbara Mundel die Kammerspiele. Auch in Münster und Gießen stehen demnächst Frauen an der Spitze. Und auch das Landestheater Schleswig beginnt die Spielzeit unter einer Generalintendantin. Ute Lemm heißt die neue Chefin und Geschäftsführerin des Drei-Sparten-Hauses. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag nach Rendsburg.
Ich grüße Sie.
Seit ein paar Tagen leiten Sie das Schleswig-Holsteinische Landestheater und damit ja die größte Landesbühne Deutschlands. Ihr Sitz ist in Rendsburg, gespielt wird an vielen Städten, darunter Husum, Flensburg und Schleswig. Im Programm sind neben Musiktheater und Schauspiel Ballettaufführungen sowie Kinder- und Jugendtheater. In ein paar Tagen geht die neue Spielzeit los. Was war das denn für Sie für eine Vorbereitung, vermutlich unter erschwerten Bedingungen?
Ja, also das war, glaube ich, eine besonders extreme Form der Vorbereitung, denn alles, was man langfristig entwickelt hat, wo man sich sehr viele Gedanken gemacht hat, viele Gespräche geführt hat, vieles auch erstmal klären musste, wie das hier in diesen Häusern in der Konstellation eines Landestheaters funktionieren kann, das mussten wir ein bisschen über den Haufen schmeißen. Und ich sage jetzt immer, dass wir nicht nur umgeplant haben. Umplanen finde ich im Theater auch gar nicht so außergewöhnlich. Das muss man immer mal. Wir mussten uns auch erst noch mal neu erfinden. Und wir sind auch noch in dieser Erprobungsphase, zumal sich ja auch die Gegebenheiten permanent ändern können. Und insofern war es ein bisschen dreifache Arbeit.
Wie haben Sie denn persönlich diese Zeit des Theaterstillstands erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, am intensivsten habe ich gemerkt, was ich vermisst habe, als ich jetzt im Juli in Erfurt ein Open-Air-Konzert vor dem Dom erlebt habe und es auf einmal so wunderbar intensiv war, dabei zu sein, wenn Menschen musizieren, singen und von der Bühne aus Geschichten erzählen. Und in dem Moment, da habe ich wirklich gemerkt, wie leer die Wochen und Monate davor gewesen sind.
Das muss man vielleicht noch erklären. Sie kommen aus der Konzertdirektion in Erfurt. Sie haben vorher schon Theatererfahrung in Köln, Osnabrück und Düsseldorf gesammelt. Welche künstlerischen Schwerpunkte werden Sie denn setzen und wie das Haus neu aufstellen?
Also in Erfurt war ich als künstlerische Betriebsdirektorin für das gesamte Erfurter Theater zuständig. Ich wurde zusätzlich auch Orchesterdirektorin. Also im Prinzip fühle ich mich allen Sparten gleichermaßen verbunden. Und das, was mich tatsächlich am Landestheater hier zuerst gereizt hat, da bin ich ganz ehrlich, das ist, dass es hier auch noch Puppentheater gibt, dass wir also eine unglaubliche Breite an theatralen Formen hier unserem Publikum präsentieren können.
Intendantinnen, Frau Lemm, die unlängst Häuser übernommen haben, setzen oft auf mehr Frauen im Team, auf mehr Diversität. Spielt das Thema Frauenquote, Regisseurinnenquote und so etwas, spielt das eine Rolle bei Ihnen?
Also ich denke, da geht es meinen Spartendirektoren und mir sehr ähnlich. Wir gucken zuallererst, dass es zusammenpasst. Also das, was wir unseren Qualität vorstellen, dass wir gucken, dass wir da Menschen finden, die hier am Haus arbeiten und passen. Ob das dann Männer oder Frauen sind, gucke ich erst in einem zweiten oder dritten Schritt. Ich persönlich bin immer wieder erstaunt, dass wir leider immer noch so viel darüber reden müssen. Ich bin irgendwie sehr vertraut damit gewesen, das kommt vielleicht auch aus meiner ostdeutschen Sozialisation, dass Frauen gleichermaßen wie Männer im Berufsleben eingebunden sind. Trotzdem ist mir das natürlich auch völlig bewusst, dass wir diese Gleichheit noch längst nicht geschafft haben. Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass es da viele Initiativen gibt. Und deshalb gucke ich da auch immer mal wieder drauf. Für mich ist tatsächlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz großes, was mir auch in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier am Haus ein wichtiges ist, dass ich viel mehr noch in die Mitte rücken möchte, weil ich es eigentlich eine Katastrophe finde, dass Familiengründung, eine Familie zu haben, und damit meine ich nicht nur Kinder, damit meine ich überhaupt soziale Verpflichtungen, wenn man sich um Angehörige kümmert, dass das oft noch als Ballast empfunden wird oder als etwas, was einem im beruflichen Wege liegt. Und ich glaube, das kann sich unsere Gesellschaft überhaupt nicht leisten. Da muss sich vieles ändern und das wäre eher der Fokus, den ich setze.
Ist ja das Theater tatsächlich per se nicht familienfreundlich, aber was wollen Sie denn konkret ändern? Gibt es dann vielleicht probenfreie Samstage, wie das ja in Bremen zum Beispiel schon umgesetzt wird?
Ich glaube nicht, dass da uns generelle Dinge an so einer Stelle helfen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass der Betrieb insgesamt funktioniert. Aber das ist ja, glaube ich, schon auch eine Frage des Umgangs miteinander. Wie wird überhaupt darauf reagiert, wenn Kollegen mit Anfragen kommen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen? Und ich habe den Eindruck, dass da ganz oft der Ton auch die Musik macht. Also ob man jetzt auch gerade in so einer Position da mit auch einer Begeisterung, mit einer Freude und mit einem Glückwunsch reagiert, wenn die Anfrage von einem Kollegen kommt, ob er Eltern Vaterzeit nehmen kann oder ob das mit einem gewissen Augenbrauen hochziehen zur Kenntnis genommen wird. Das passiert, glaube ich, durchaus schon noch ziemlich häufig. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass die Kollegen ja selber immer daran interessiert sind, eine gute Verbindung zwischen beidem zu finden. Und ihnen bewusst ist, dass wir ja andererseits natürlich im Theaterbetrieb auch unter sehr vielen Zwängen stehen, von Dingen, die geschafft werden müssen, von begrenzten Kapazitäten, die nur zur Verfügung stehen und die wir dann damit abstimmen müssen.
Am kommenden Montag wird über einen Theaterneubau entschieden, ein 12-Millionen-Euro-Projekt. Die Schleswiger Spielstätte des Landestheaters wurde 2014 wegen Baufälligkeit abgerissen. Derzeit spielen Sie in einer Interimsspielstätte. Wie würde denn dieser Neubau Ihre Arbeit verändern und wie müsste der aussehen?
Der Neubau ist für uns sehr wichtig, denn im Moment können wir in Schleswig gar kein Musiktheater und Ballett anbieten. Uns fehlt ein Spielort für Musiktheater und Ballett und das war gerade in Schleswig, so ist es mir wirklich von mehreren Seiten berichtet worden, immer ganz besonders für das Publikum interessant. Und deshalb brauchen wir ein Theater, was das wieder kann. Und das ist der Wunsch an dieses neu zu schaffende Theater, dass es für das Publikum ein Ort ist, wo die Menschen gerne hinkommen, wo man sich austauscht. Und ich glaube, wenn uns Corona etwas gezeigt hat, dann, dass wir solche sozialen Begegnungsorte in unseren Städten ganz dringend brauchen. Und der andere Wunsch ist natürlich, dass unsere Kollegen dort gute akustische und Sichtbedingungen vorfinden, wo also das auch einfach funktioniert, was wir uns ausdenken und wo sie unter guten Bedingungen arbeiten können. Denn wir sind ja auch immer vor der Herausforderung, die sehr unterschiedlichen baulichen Gegebenheiten der verschiedenen Spielorte bei der Konzeption unserer Bühnenbilder zu berücksichtigen. Und da wäre es natürlich schön, wenn Schleswig sich möglichst nahtlos einfügt.
Das klingt alles nachvollziehbar und verständlich. Jetzt ist das Projekt aber dennoch umstritten. Vor ein paar Monaten hatte ein FDP-Ratsherr den Stopp der Planung gefordert mit der Begründung, nach Corona würden die Steuereinnahmen sinken. Aber auch die Freien Wähler stellen den Neubau in Frage. Schleswig sei ohnehin schon hochverschuldet und könne sich dieses Theater nicht mehr leisten, heißt es da bei einem Politiker vom Bündnis für Bürger. Vor diesem Hintergrund, Frau Lemm, wie realistisch ist es denn derzeit, dass Schleswig ein neues Theater bekommt?
Diese Diskussionen in Schleswig haben, so habe ich es gehört, eine sehr lange Tradition. Man streitet sich, glaube ich, sehr intensiv darüber, wie man damit umgehen möchte. Ich glaube, es war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass Ende des letzten Jahres der Architektenwettbewerb ja stattgefunden hat, dass eben drei Entwürfe ausgewählt wurden. Da ist ja ein Prozess schon auf dem Weg des Neubaus. Sowas zieht sich erfahrungsgemäß lange hin. Da müssen jetzt immer noch mal Abstimmungen auch vorgenommen werden. Ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, dass es natürlich für uns als Landestheater extrem wichtig ist, in Schleswig einen guten Spielort zu haben und da viel Publikum anziehen zu können. Das ist für das Landestheater insgesamt sehr wichtig und damit letztlich auch fürs Kulturleben in Schleswig-Holstein, denn wir sind hier einer der ganz großen Player. Andererseits, ich glaube, die Stadt Schleswig sollte sich diese Entwicklungsmöglichkeit keinesfalls entgehen lassen, einen Ort zu haben, wo eben die Stadtgesellschaft ein Zentrum, ein Begegnungsort, ein Austauschort hat. Und gerade Theater ist ja da eine gute Fläche, auf der man sich treffen kann. Und dass deshalb die Stadt Schleswig bei diesem Neubau auch sehr genau hinguckt, inwieweit er dann auch multifunktional möglich ist, kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt muss man den Mut auch haben, um es durchzutragen.
In Mannheim wird das Nationaltheater für 247 Millionen Euro saniert. Rostock bekommt auch einen Theaterneubau für 110 Millionen Euro. Dagegen wirken ja die 12 Millionen für Schleswig wie Peanuts, oder?
Ja, das ist doch eigentlich schön, dass man auch mit bescheidenen Ansprüchen trotzdem große Pläne haben kann. Alle Architekten, die sich am Wettbewerb beteiligt hatten, denen war natürlich diese Problematik, die durchaus eine ist, sehr bewusst. Nun ist es kein Neubau, der aus dem Nichts kommt, sondern es ist ja ein Anknüpfen an eine vorhandene Bausubstanz, das kann man ja auch dazu sagen. Und wie das dann alles von den Zahlen her zusammenpasst, da sitzen Fachleute dran und ich denke, die werden dann auch an der Stelle eine Lösung finden.
Die Argumentation der FDP oder der Freien Wähler ist ja, wir haben eine Verantwortung nicht nur gegenüber 300 Theatergängern, sondern gegenüber allen 26.000 Einwohnern. Ist diese Argumentation mit Blick auf die natürlich geringer ausfallenden Steuereinnahmen nach Corona, da sehen wir nämlich, dass Sie haben gerade gesagt, Begegnungsorte sind sehr, sehr wichtig. Das haben wir durch Corona gelernt, aber möglicherweise fallen dann nach Corona zuallererst alle Kulturprojekte hinten runter, weil gespart werden muss. Ist dieser Weg aus Ihrer Sicht ein gefährlicher Weg?
Ich finde die vor allen Dingen falsch, denn die Argumentation stimmt nicht. Wir wissen ja ganz genau, dass die Theater eben gerade von wirklich vielen Menschen genutzt werden. Das Angebot alleine des Landestheaters, und wir wissen, dass es in allen anderen Städten und Gemeinden ja ähnlich ist, das Angebot des Landestheaters richtet sich an alle Menschen, von den ganz Neugeborenen, die in ein Lauschkonzert mit ihren Eltern kommen können, bis hin zu den alten, erfahrenen Menschen, die schon viele Lebensjahre hinter sich haben. Und wir achten natürlich darauf, dass wir ganz unterschiedliche Dinge in den Sparten für die Altersgruppen auch haben. Dementsprechend ist auch der Kreis der Menschen, die zu uns kommen, viel größer als diese 300, 400, 500, was da immer mal wieder gern zitiert wird, als diese Zahl. Und ja, das Nächste, das jetzt eben sozusagen nach Corona mit Blick in sicherlich klamme Kassen auch als erstes darüber nachgedacht wird, kann man da bei der Kultur ganz viel sparen, ist eine fatale Blickrichtung, die wir ja auch nicht nur aus Corona-Zeiten kennen. Wie gesagt, ich war lange in Mecklenburg-Vorpommern am Theater und da gab es ja auch unendlich viele Diskussionen um die Finanzierung von Kultur, von Theater im Land. Und da ist man ja glücklicherweise auch nach diesen vielen langen Diskussionen an den Punkt gekommen, immer wieder zu sagen, was macht die Lebensqualität, was macht das Miteinander der Menschen in einem Land aus? Und da ist die Kultur Teil davon. Die kann man nicht einfach weglassen. Und es ist schade, dass solche Argumentationsmuster, die eigentlich längst überholt sind, die schon von so vielen anderen mit vielen klugen Worten und mit vielen guten Beispielen widerlegt wurden, dass die trotzdem wieder ausgegraben werden. Ich kann nur hoffen, dass dem möglichst viele widersprechen. Das ist aber auch genau mein Eindruck, dass diese Einzelstimmen, die da jetzt gerade laut werden, dass denen auch sofort entgegnet wird, dass viele das anders sehen.
Das sagt Ute Lemm, neue Generalintendantin des Landestheaters Schleswig-Holstein. Frau Lemm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Start in die Intendanz und viele Zuschauer und dass uns der nächste Lockdown erspart bleibt. Ganz herzlichen Dank.
Das wäre wunderbar. Vielen Dank Ihnen.
Sie hören Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunk Kultur. Gleich schauen wir auf die Tanzszene unter MeToo-Aspekten. Fast 3 Jahre ist es her, dass 2 Reporterinnen der New York Times den Machtmissbrauch des Filmproduzenten Harvey Weinstein aufgedeckt haben. Damit wurde die weltweite MeToo-Kampagne ausgelöst und die rüttelte nicht nur die Filmwelt auf, sondern auch die Theater- und Tanzwelt. Vor kurzem ist die Recherchegeschichte der beiden Journalistinnen in Buchform erschienen. Für uns hat Dorian Weigmann das Buch gelesen und mit den Entwicklungen in der Tanzszene abgeglichen.
Das Buch liest sich packend, spannend, ein echter Thriller. Canton und Tui zeigen, warum der Weinstein-Skandal eine globale Lawine auslöste. Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gehören zum Inventar des Patriarchats. Wo top-down regiert wird, gedeihen sie prächtig. Also auch in der traditionell hierarchisch gegliederten Tanzwelt, die Ende 2017 erstmals für MeToo-Schlagzeilen sorgte. Peter Martins, der allmächtige Chef des New York City Ballet, musste seinen Hut nehmen. Ihm folgten Tanz- und Schuldirektoren, Choreografen und Manager von Lyon über Wien bis London. Der vorerst letzte Abgang ist Troy Powell, Pädagoge des Alvin Ailey American Dance Theatre in New York. Er soll den männlichen Nachwuchs der Kompanie belästigt haben, was in der Tanzwelt auch kein Einzelfall ist. Angesichts solcher Vorgänge stellt sich immer wieder die Frage, Abhängigkeit hin oder her, warum tun sich Opfer so schwer an und Übergriffe als solche zu benennen? Die Schauspielerin Cynthia Burr, die zu Weinsteins Opfern gehört, erklärt diese Blockade mit einem Gefühlsmix aus Erniedrigung, Angst, Scham und Schuld. Die gleiche Beobachtung haben Frances Chiaverini und Robin Doty gemacht, Gründerinnen des TänzerInnennetzwerks Whistle While You Work. Robin Doty.
According to our Whistle While You Work survey,
unsere Umfrage hat ergeben, dass die allermeisten Tanzstudierenden sich nicht im Klaren sind, was sexuelle Belästigung ist und was sie tun sollen, wenn es passiert. Sie fühlen sich nicht gewappnet, ihren Lehrern oder Gastchoreografen ein klares Nein zu sagen. Das ist ein kulturelles Problem, das auch die Kompanien und die freie Szene betrifft. TänzerInnen sind zwar aktiv geworden, um das zu ändern, aber der Tanz braucht institutionelle Veränderungen, die das Wohl der TänzerInnen im Blick haben.
Ähnlich sieht das die Choreografin und Tänzerin Erna Ormaz-Dottir, die 2018 eine Ikone des zeitgenössischen Tanzes zu Fall brachte, den belgischen Choreografen Jan Fabre. Zusammen mit anderen Ex-Mitgliedern der Kompanie erhob Ormaz-Dottir MeToo-Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Chef, was dazu führte, dass Fabres Allmachtsregime empfindlich beschnitten wurde. Für Erna Ormaz-Dottir hatte die Entscheidung, nicht länger zu schweigen, weitreichende Folgen, im Negativen wie im Positiven.
I do feel lucky. I am surrounded by people who are very supportive and thankful. And understanding.
Es ist so viel passiert seit damals und ich muss sagen, dass ich harte Zeiten hatte. Aber zugleich bin ich sehr erleichtert, dass ich geredet habe. Ich würde mich viel schlechter fühlen, wenn ich weiter geschwiegen hätte. Ich habe das Glück, dass ich viel Unterstützung bekam und heute noch sehr viel Dank kriege, selbst da, wo ich es gar nicht erwarte. Ich denke, manches ist besser geworden, obwohl solche Entwicklungen langsam vor sich gehen.
I believe that some radical cultural changes are needed.
Es braucht einige tiefgreifende kulturelle Veränderungen. Aber ich glaube, dass es schon jetzt kein Zurück mehr gibt und dass sich Direktoren nicht mehr so machtmissbräuchlich benehmen können, wie sie es getan haben.
It will be now more difficult to behave in such way, like for directors and people in power positions.
Jedenfalls ist das Risiko, entdeckt und enttarnt zu werden, exponentiell gestiegen. Und das verdanken wir nicht zuletzt Jodi Kantor und Megan Toohey, den beiden unerschrockenen und unnachgiebigen Reporterinnen der New York Times, die Harvey Weinsteins Treiben ein Ende machten.
Tja, und deren Buch Me Too, von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung, das ist erschienen im Klett-Cotta Verlag. So, und an dieser Stelle folgt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Im neuen Theaterpodcast setzen wir fort, was hier schon vorhin im Gespräch mit Ute Lemm anklang. Die Frage, wie hat Corona die Theaterarbeit verändert und lässt sich die Kultur vom März 2020 nach der Krise rekonstruieren? Darüber sprechen wir mit dem neuen Basler Schauspielchef und Regisseur Antu Romero Nunes und mit der Potsdamer Intendantin Bettina Janke. Hier ein Ausschnitt.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Das ist etwas, was im Theater einfach nie stattfindet und was wir jetzt einfach versuchen einzuführen. Und zwar wirklich in jedem Bereich. Die Leute, die von etwas Ahnung haben, die sollen entscheiden und die sollen auch Geld ausgeben dürfen. Das ist die These. Wenn wir produzieren, so dass jeder sich auch einbringen kann und etwas sagen kann, dann wird das Ergebnis anders und das werden wir sehen, ob das so ist oder nicht.
Darf sich bei dir keiner einbringen, Bettina?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich entscheide da überhaupt nichts alleine. Ich würde mir nie anmaßen, über den technischen Bereich eine Entscheidung zu treffen. Da habe ich einen technischen Direktor und wir haben ein Leitungskollegium von 7 Leuten. Aus jeder Abteilung ist da jemand dabei und wir entscheiden gemeinsam. Also die Struktur ist erstmal vorhanden und ich selber kann entscheiden, wie ich die Struktur nutze. Entweder ich entscheide es alleine oder ich meine, wie ich es mache, dass wir in einer Leitungsrunde mit 7 Leuten gemeinsam entscheiden, was machen wir? Was ist uns wichtig? Was ist der inhaltliche Aspekt? Also ich entscheide selten Dinge ganz alleine oder geschweige denn auch zu zweit.
Aber Antu hat ja genau das gesagt, dass es geht ja auch um Selbstverständnis. Also ob es diesen Flaschenhals gibt hin zur Intendanz, wo dann doch irgendwie wesentliche Dinge durchlaufen müssen oder ob man bestimmte Sachen schon auf einer anderen Ebene abfängt. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, Antu, es klingt für mich ein bisschen wie so eine Wabenstruktur. Also es gibt so kleine Zellen, die sich bedingt selbst organisieren und irgendwo hat man dann vielleicht so einen Pool, wo das alles so diese Entscheidungen zusammenfinden. Ist das richtig?
Nee, wir fangen an diesen Waben zu bauen. Die Leute sind jetzt da und immer wenn jemand mit einer Frage zu uns kommt, dann sagen wir, okay, wie kann ich dir helfen und wie übernimmst du dafür Verantwortung? Welche Entscheidungsgewalt brauchst du, um das Problem zu lösen? Natürlich hängt das an den Persönlichkeiten. Man kann nie über eine Struktur alleine etwas lösen. Nur eine Struktur einer Intendantin oder eines Intendanten bringt mich natürlich schneller in Schwierigkeiten, als wenn ich weiß, dass meine Kollegin, die jetzt eben mehr auf die Zahlen schaut, dass ich ihr einfach vertraue, dass sie mehr Ahnung hat und ich das nicht kontrollieren muss.
Soweit ein kleiner Vorgeschmack auf unseren neuen Theaterpodcast. Das gesamte gute Stück finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der kostenfreien DLF Audiotheks-App und unter deutschlandfunkkultur.de.